Herzlich willkommen zu deinem Podcast für Meditation und Selbstfürsorge mit Nicola Barbie von www.barbie-yoga.com. Ich freue mich sehr, wenn dir meine Arbeit gefällt. Besuche mich doch gern auf meiner Website. Dort findest du viele weitere interessante Angebote. Nun lade ich dich ein, dich ganz entspannt zurückzulehnen und den Blick einmal nach innen zu richten. Der Geist. Als Scrooge wieder erwachte, war es so finster, dass er das Fenster kaum von den Wänden seines Zimmers unterscheiden konnte. Er bemühte sich, die Finsternis mit seinen Katzenaugen zu durchdringen, als die Glocke eines Turmes in der Nachbarschaft mit 4 Schlägen die volle Stunde ankündigte. Er lauschte, um die Stundenschläge zu hören. Zu seinem großen Erstaunen schlug die Glocke fort, von 6 zu 7, von 7 zu 8 und so weiter bis 12. Dann schwieg sie. 12? Es war 2 vorüber gewesen, als er sich zu Bett gelegt hatte. Das Uhrwerk musste falsch gehen. Ein Eiszapfen musste zwischen die Räder gekommen sein. 12. Er drückte an die Feder seiner Taschenuhr, um die verrückte Glocke zu kontrollieren. Ihr kleiner, lebhafter Puls schlug 12 und schwieg. Was? Das ist doch nicht möglich, sagte Scrooge. Ich soll den ganzen Tag und bis tief in die andere Nacht hineingeschlafen haben? Es kann doch nicht sein, dass der Sonne etwas passiert und es mittags um 12 ist. Mit diesen unruhigen Gedanken beschäftigt, stieg er aus dem Bett und tappte nach dem Fenster. Er musste das Eis erst wegkratzen und das Fenster mit dem Ärmel seines Schlafrockes abwischen, ehe er etwas sehen konnte. Auch nachher konnte er nur sehr wenig erkennen. Alles, was er bemerkte, war, dass es noch sehr neblig und sehr kalt war und dass man nicht den Lärm hin und her eilender Leute hörte. Scrooge legte sich wieder ins Bett und dachte darüber nach, konnte aber zu keinem Schluss kommen. Je mehr er nachdachte, desto verwirrter wurde er. Je mehr er sich bemühte, nicht nachzudenken, desto mehr dachte er nach. Marleys Geist machte ihm viel zu schaffen. Immer wenn er nach reiflicher Überlegung zu dem festen Entschluss gekommen war, das Ganze nur für einen Traum zu halten, flog sein Geist wie eine starke, vom Druck befreite Feder wieder in die alte Lage zurück und legte ihm erneut dieselbe Frage vor, die er schon 10-mal überlegt hatte. War es ein Traum oder nicht? Scrooge blieb in diesem Zustand, bis es wieder 3 Viertel schlug. Dann besann er sich plötzlich, dass der Geist ihm eine Erscheinung um 1 Uhr versprochen hatte. So beschloss er, wach zu bleiben, bis die Stunde vorüber sei. Die Viertelstunde war so lang, dass es ihm mehr als einmal vorkam, er müsse unversehens in Schlaf gefallen sein und die Uhr überhört haben. Endlich vernahm sein lauschendes Ohr die Glocke. Bim, bam. 1 Viertel, sagte Scrooge zählend. Bim, bam. 1/2, sagte Scrooge. Bim, bam. 3 Viertel, sagte Scrooge. Bim, bam. Voll, rief Scrooge freudig. Und weiter nichts. Er sprach das, ehe die Stundenglocke schlug, was sie jetzt mit einem tiefen, hohlen, melancholischen Klang tat. In demselben Augenblick wurde es hell im Zimmer und die Vorhänge seines Bettes wurden geöffnet. Ich sage euch, die Vorhänge seines Bettes wurden von einer Hand weggezogen. Sich aufrichtend blickte Scrooge dem unirdischen Gast ins Gesicht, der sie geöffnet hatte. So dicht stand er ihm gegenüber, wie ich jetzt im Geist neben euch stehe. Es war eine sonderbare Gestalt, einem Kind gleich, aber doch eigentlich nicht gleich einem Kind, sondern mehr wie ein Greis, der durch einen wunderbaren Zauber so klein geworden war wie ein Kind. Sein weißes Haar hing in langen Locken auf seine Schultern. Dennoch hatte das Gesicht keine einzige Runzel. Um das Kinn bemerkte man den zarten Flaum. Die Arme waren lang und muskulös, die Hände ebenso. Als läge ihnen eine ungeheure Kraft inne. Seine Füße, zart und fein geformt, waren entblößt wie die Arme. Der Geist trug einen Talar vom reinsten Weiß. Um seinen Leib schlang sich ein Gürtel von wunderbarem Glanz. Er hielt einen frischgrünen Mistelzweig in der Hand. Aber in seltsamem Widerspruch mit diesem Zeichen des Winters war das Kleid mit Sonnenblumen verziert. Das Wunderbarste aber war, dass von seinem Scheitel ein heller Lichtstrahl in die Höhe schoss, der alles ringsherum erleuchtete. Gewiss war dies die Ursache dafür, dass der Geist bei weniger guter Laune einen großen Löschhut, den er jetzt unter dem Arm trug, als Mütze aufsetzte. Aber selbst dies war nicht seine seltsamste Eigenschaft. Denn wie der Gürtel des Geistes bald an dieser Stelle glänzte und funkelte und bald an jener plötzlich dunkel wurde, so verwandelte sich auch die Gestalt selbst. Man wusste nicht wie. Mal war es ein Ding mit einem Arm, mal mit einem Bein, mal mit 20 Beinen, mal sah man nur 2 Füße ohne Kopf, mal einen Kopf ohne Leib. Wie einer dieser Teile verschwand, blieb keine Spur von ihm in dem dichten Dunkel zurück, das ihn verschlang. Und das größte Wunder war dabei, die Gestalt blieb immer dieselbe. »Sind Sie der Geist, dessen Erscheinung mir vorhergesagt wurde?« fragte Scrooge. »Ich bin es.« Die Stimme war sanft und wohlklingend und so leise, als käme sie nicht aus größter Nähe, sondern aus einiger Entfernung. »Wer sind Sie?« fragte Scrooge, schon mehr Mut fassend. »Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht.« »Einer lange vergangenen?« fragte Scrooge seiner zwerghaften Gestalt entgegen. »Nein, einer deiner vergangenen.« Vielleicht hätte Scrooge nicht sagen können, warum, aber doch fühlte er ein ganz besonderes Verlangen, den Geist unter seinem Hut zu sehen, und bat ihn, sich zu bedecken. »Was?« rief der Geist. »Willst du sobald mit irdisch gesinnter Hand das Licht, das ich spende, verlöschen? Ist es nicht genug, dass du einer von denen bist, deren Leidenschaft diese Mütze geschaffen haben und mich zwingen, durch lange, lange Jahre meine Stirn damit zu verhüllen?« Scrooge entschuldigte sich, voller Ehrfurcht. Er habe nicht die Absicht gehabt, ihn zu beleidigen. Er behauptete, nicht zu wissen, dass er irgendwann einmal in seinem Leben dem Geist Grund gegeben habe, sich zu bedecken. Dann war er so frei zu fragen, was ihn hierher führt. »Dein Wohl«, sagte der Geist. Scrooge drückte ihm seine Dankbarkeit aus, konnte sich aber doch nicht des Gedankens erwehren, dass ihm eine Nacht ungestörten Schlafes mehr genützt hätte. Der Geist musste ihn haben denken hören, denn er sagte sogleich: »Deine Besserung, nimm dich in Acht.« Er streckte seine Hand aus, als er dies sprach, und ergriff sanft seinen Arm. »Steh auf und folge mir.« Vergebens würde Scrooge eingewendet haben, Wetter und Stunde seien schlecht geeignet zum Spazierengehen. Das Bett sei warm und das Thermometer ein gutes Stück unter dem Gefrierpunkt. Er sei nur leicht in Pantoffeln, Schlafrock und Nachtmütze gekleidet und habe gerade jetzt den Schnupfen. Dem Griff war er auch sanft wie der einer Frauenhand, war nicht zu widerstehen. Er stand auf. Aber als er sah, dass der Geist zu dem Fenster schwebte, fasste er ihn flehend beim Gewand. »Ich bin ein Sterblicher«, sagte Scrooge, »und könnte fallen.« »Lass meine Hand dich hier berühren«, sagte der Geist. indem er die Hand auf das Herz legte, und du wirst größere Gefahren überwinden als diese. Als diese Worte ausgesprochen waren, drangen die beiden durch die Wand und standen plötzlich im Freien auf der Landstraße, rings von Feldern umgeben. Die Stadt war ganz verschwunden, keine Spur mehr davon. Die Dunkelheit und der Nebel waren mit ihr verschwunden, denn es war jetzt ein klarer, kalter Wintertag und der Boden mit weißem, reinem Schnee bedeckt. »Gütiger Himmel«, rief Scrooge, die Hände faltend, als er um sich blickte, »hier wurde ich geboren, hier lebte ich als Knabe.« Der Geist schaute ihn mit mildem Blick an. Seine sanfte Berührung, obwohl sie nur leise und flüchtig gewesen war, bebte immer noch nach in dem Herzen des alten Mannes. Er fühlte, wie tausend Düfte die Luft durchwehten, jeder mit tausend Gedanken und Hoffnungen und Freuden und Sorgen verbunden, die lange, lange vergessen waren. »Deine Lippen zittern«, sagte der Geist, »und was glänzt da auf deiner Wange?« Scrooge murmelte mit einem ungewöhnlichen Mollton in der Stimme, »es sei eine kleine Warze.« Er bat den Geist, ihn zu führen, wohin er wolle. »Erinnerst du dich des Weges?«, fragte der Geist. »Ob ich mich seiner erinnere?«, rief Scrooge mit Innigkeit. »Blindlings könnte ich ihn gehen.« »Seltsam, dass du ihn so viele Jahre hindurch vergessen hast«, sagte der Geist. »Komm.« Sie schritten den Weg entlang. Scrooge erkannte jedes Tor, jeden Pfahl, jeden Baum, bis ein kleiner Marktfleck in der Ferne mit seiner Kirche, seiner Brücke und dem hellen Fluss erschien. Jetzt kamen einige Knaben auf zottigen Ponys reitend auf sie zu, die anderen Knaben in ländlichen Wagen laut zuriefen. Alle waren fröhlich und laut, bis die weiten Felder so voll heiterer Musik war, dass die kalte, sonnige Luft lachte, sie zu hören. »Dies sind nur die Schatten der Dinge, die einmal gewesen sind«, meinte der Geist. »Sie wissen nichts von uns.« Die fröhlichen Reisenden kamen näher. Scrooge erkannte sie jetzt alle und konnte sie alle beim Namen nennen. Warum freute er sich, über alle Maßen sie zu sehen? Warum wurde sein kaltes Auge feucht? Warum frohlockte sein Herz, als sie vorübereilten? Warum wurde sein Herz weich, als sie an den Kreuzwegen voneinander schieden und eine fröhliche Weihnachten wünschte? Was ging denn Scrooge fröhliche Weihnachten an? Der Henker hole die fröhlichen Weihnachten. Welchen Nutzen hatte er jemals davon gehabt? »Die Schule ist nicht ganz verlassen«, nahm der Geist wieder das Wort auf. »Ein Kind, eine verlassene Waise, sitzt noch ganz einsam dort.« Scrooge sagte, er wisse es, und schluchzte. Sie verließen nun die Straße auf einem wohlbekannten Feldweg und erreichten bald ein Haus aus dunkelroten Backstein mit kleinen Türmchen auf dem Dach und einer Glocke darin. Es war ein großes Haus, aber jetzt vernachlässigt und ziemlich verwahrlost, weil die geräumigen Gemächer wenig gebraucht waren, die Wände feucht und grün, die Fenster zerbrochen, die Türen morsch und halb zerfallen. Hühner gluckten und scharrten in den Ställen. Der Wagenschuppen war mit Gras überwachsen. Auch im Innern war nichts übrig geblieben von seiner alten Pracht. Denn als sie in den verödeten Hausflur eintraten und durch die offenen Türen in die vielen Zimmer blickten, sahen sie nur ärmlich ausgestattete, kalte, große Räume. Ein erdiger, stickiger Geruch lag darin. Der Geist ging mit Scrooge über den Hausflur zu einer Tür auf der Rückseite des Hauses. Sie öffnete sich vor ihnen und zeigte ihnen einen langen, kahlen, unbehaglichen Saal. Den Reihen von einfachen, hölzernen Bänken noch kahler und unbehaglicher machten. Auf einer davon saß einsam ein Knabe, neben einem schwachen Feuer und las. Scrooge setzte sich auf eine Bank nieder und weinte, als er sein eigenes, vergessenes Selbst sah, wie es in früheren Jahren war. Kein dumpfer Widerhall in dem Haus, kein Rascheln der Mäuse hinter dem Getäfel, kein Getröpfel des halbgefrorenen Brunnentrogs hinten im Hof, kein Seufzer in den blattlosen Zweigen einer verlassenen, trauernden Pappel, nicht das Knarren der vom Wind hin und her bewegten Tür des Vorratshauses im Hof. Selbst nicht das Knistern des Feuers war für Scrooge vergessen. Alles fiel auf sein Herz wie erweichende Töne und löste seine Tränen. Der Geist berührte seinen Arm und wies auf sein jüngeres, in ein Buch vertieftes Abbild. Plötzlich stand da draußen vor dem Fenster ein Mann in fremdartiger Tracht mit einer Axt im Gürtel und einen mit Holz beladenen Esel am Zaun. »Was? Das ist Ali Baba«, rief Scrooge voller Freude aus. »Es ist der alte, liebe, ehrliche Ali Baba.« »Ja, ja, ich weiß es noch. Einst zur Weihnachtszeit geschah es, dass dieser verlassene Knabe ganz allein hier saß und er zum ersten Male wirklich kam, gerade wie er dort steht. Der arme Junge. Und Valentin«, fuhr Scrooge fort, »und auch sein wilder Bruder, Orson. Dort gehen sie. Und wie heißt doch der, der mitten im Schlaf vor das Tor von Damaskus gesetzt wurde? Siehst du ihn nicht? Und der Stallmeister des Sultans, der von den bösen Geistern auf den Kopf gestellt wurde. Dort ist er ja. Es geschieht ihm schon recht. Wer hieß ihn auch, die Prinzessin heiraten zu wollen?« Scrooge mit vollem Ernst über solche Gegenstände reden zu hören und mit einem zwischen Lachen und Weinen schwankenden Stimme, dann auch sein vor Freude aufgeregtes Gesicht zu sehen, das wäre für seine Geschäftsfreude in der City gewiss eine große Überraschung gewesen. »Da ist ja auch der Papagei«, rief Scrooge, »der mit dem grünen Leib und gelben Schwanz, das ist er, der arme Robinson«, er rief ihn, als er von seiner Inselumsegelung wieder nach Hause kam. »Robinson Crusoe, wo bist du gewesen?« Er glaubte, er träumte. Aber das war der Papagei. »Ha, da läuft Freitag in der kleinen Bucht.« Es gilt das Leben. »Hallo, hopp, hallo.« Dann sagte er, mit einem Schnellwechsel der Gefühle, der seinem gewöhnlichen Charakter sehr fremd war, »der Knabe!« Und er weinte wieder. Dann wischte er sich mit dem Ärmelaufschlag die Augen, steckte die Hand in die Tasche und murmelte, »Ich wünschte. Aber es ist jetzt zu spät.« »Was willst du?« fragte der Geist. »Nichts«, sagte Scrooge, »nichts. Gestern Abend sang ein Knabe ein Weihnachtslied vor meiner Tür. Ich wünschte, ich hätte ihm etwas gegeben. Weiter war es nichts.« Der Geist lächelte gedankenvoll und winkte mit der Hand. Dann sagte er, »Lass uns ein anderes Weihnachtsfest sehen.« Scrooges früheres Selbst wurde bei diesen Worten größer und das Zimmer etwas finsterer und schwärzer. Das Getäfel warf sich, die Fensterscheiben sprangen, Stücke des Kalkputzes fielen von der Decke und das bloße Lattenwerk zeigte sich. Aber wie das alles geschah, wusste Scrooge ebenso wenig wie ihr. Er wusste nur, dass alles stimmte und sich ganz genau so zugetragen hatte und dass er es nun wieder war, der dort allein sitzt, während die anderen Knaben nach Hause gereist waren zur fröhlichen Weihnachtsfeier. Er las nicht, sondern ging wie in Verzweiflung im Zimmer auf und ab. Scrooge blickte den Geist an und schaute mit einem traurigen Kopfschütteln und in banger Erwartung nach der Tür. Da ging sie auf und ein kleines Mädchen, viel jünger als der Knabe, sprang herein, schlang die Arme um seinen Hals, küsste ihn und begrüßte ihn als ihren lieben, lieben Bruder. »Ich komme, um dich mit nach Hause zu nehmen, lieber Bruder«, sagte das Kind, fröhlich mit den Händen klatschend, »dich mit nach Hause zu nehmen, nach Hause, nach Hause.« »Nach Hause, liebe Fanny?« fragte der Knabe. »Ja«, antwortete die Kleine in überströmender Freude, »nach Hause und für immer. Der Vater ist so viel freundlicher als sonst, dass es bei uns wie im Himmel ist. Eines Abends, als ich zu Bett ging, sprach er so freundlich mit mir, dass ich mir ein Herz fasste und ihn fragte, ob du nicht nach Hause kommen dürftest. Und er sagte ja und schickte mich im Wagen her, um dich zu holen. Und du sollst jetzt dein freier Herr sein, sagte das Kind und blickte ihn bewundernd an. Du sollst nicht mehr hierher zurückkehren. Aber erst sollen wir alle zusammen das Weihnachtsfest feiern und recht lustig sein. Du bist ja eine ordentliche Dame geworden, Fanny, rief der Knabe aus. Sie klatschte in die Hände und lachte und versuchte, bis an seinen Kopf zu reichen. Aber sie war zu klein und lachte wieder und stellte sich auf die Zehen, um ihn zu umarmen. Dann zog sie ihn in kindlicher Ungeduld zur Tür. Er begleitete sie mit leichtem Herzen. Eine schreckliche Stimme im Hausflur rief: »Bring Master Scrooges Koffer runter!« Es war der Lehrer selbst. Der Master Scrooge mit brutal hochnäsiger Herablassung anstierte. Er versetzte ihn in großen Schrecken, als er ihm die Hand drückte. Dann führte er ihn und seine Schwester in ein feuchtes, fröstelnerregendes Empfangszimmer, an dessen Wänden Landkarten und in dessen Fenster die Erd- und Himmelsgloben vor Kälte glänzten. Hier brachte er eine Flasche merkwürdig leichten Wein und ein Stück merkwürdig schweren Kuchen herbei und bewirtete die Kinder schonend sparsam mit diesen auserlesenen Leckerbissen. Auch schickte er eine hungrig aussehende Magd hinaus, um dem Postillon ein Gläschen anzubieten, wofür dieser aber mit den Worten dankte, wenn es von demselben Fass wie das vorherige sei, möchte er lieber nicht kosten. Während dieser Zeit war Master Scrooges Koffer auf den Wagen gebunden worden. Die Kinder nahmen ohne Rührung von dem Schulmeister Abschied, setzten sich in den Wagen und fuhren so schnell zum Garten hinaus, dass der Reif Schnee wie Schaum von den immergrünen Gebüschen wegstob. Sie war immer ein zartes Wesen, das von einem Hauch hätte verwelken können, sagte der Geist. Aber sie hatte ein großes Herz. Ja, das hatte sie, sagte Scrooge. Ich will nicht widersprechen, Geist. Gott verhüte es. Sie starb als Frau, sagte der Geist, und hatte Kinder, glaube ich. Ein Kind, antwortete Scrooge. Ja, sagte der Geist, dein Neffe. Scrooge schien unruhig zu werden und antwortete kurz: Ja. Obwohl sie die Schule kaum einen Augenblick hinter sich gelassen hatten, befanden sie sich plötzlich mitten in den lebendigsten Straßen der Stadt, wo schattenhafte Fußgänger vorübergingen, wo gespenstige Wagen und Kutschen um Platz stritten und wo das ganze wirre Leben einer wirklichen Stadt herrschte. Am Schmuck der Läden sah man, dass auch hier Weihnachten war, aber es war Abend und die Straßenlaternen brannten. Der Geist blieb vor dem Eingang eines Lagerhauses stehen und fragte Scrooge, ob er dies kenne. »Ob ich es kenne?« sagte Scrooge. »Hab ich hier nicht gelernt?« Sie traten ein. Beim Anblick eines alten Herrn in einer Stutzperücke, der hinter einem hohen Pult saß, das er mit dem Kopf hätte an der Decke stoßen müssen, wäre er 5 Zentimeter größer gewesen, rief Scrooge in großer Aufregung: »Ha! Das ist ja der alte Fezziwig! Gott segne ihn! Es ist Fezziwig! Wie er leibt und lebt!« Der alte Fezziwig legte seine Feder hin und sah auf die Uhr, deren Zeiger auf 7 stand. Er rieb sich die Hände, zog seine geräumige Weste herunter, schüttelte sich vor heimlichem Lachen von Kopf bis Fuß und rief mit einer behäbigen, voll und doch mild tönenden, heiteren Stimme: »Hallo dort, Ebezener, Dick!« Scrooge, früheres Selbst, jetzt zu einem Jüngling geworden, trat ganz flink herein, begleitet von seinem Mitlehrling. »Dick Wilkins, wahrhaftig«, sagte Scrooge zu dem Geist. »Wahrhaftig, er ist es!« Er war ihm sehr zugetan, der Dick. »Der arme Dick, du meine Güte!« »Hallo, meine Burschen«, rief Fezziwig. »Feierabend heute, Weihnachten, Dick, Weihnachten, Ebezener. Mach die Läden zu, schnell!« Ehe einer Jack Robinson sagen kann, so rief der alte Fezziwig munter, die Hände zusammenschlagend. Kaum zu glauben, wie rasch und munter die beiden Jungen daran gingen, sie liefen mit den Fensterläden hinaus. 1, 2, 3 hatten sie eingesetzt, 4, 5, 6. Sie verriegelten und zugeschraubt 7, 8, 9 und kamen zurück, ehe man 12 sagen konnte, außer Atem wie Rennpferde. »Hussa ho«, rief der alte Fezziwig, mit wunderbarer Geschicklichkeit von seinem hohen Sessel herunterspringend. »Aufräum, Jungs, und macht viel Platz. Hussa ho, Dick. Hallo, Ebezener. Aufräum.« Es gab nichts, was sie nicht wegräumen wollten oder wegräumen konnten, wenn der alte Fezziwig zusah. Es war in einer Minute geschehen. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, wurde in die Winkel geschoben, als sei es für immer aus den öffentlichen Diensten entlassen. Der Flur wurde gekehrt und gesprengt, die Lampen geputzt, Kohlen auf das Feuer geschüttet. Der Laden war so behaglich, so warm und hell wie ein... Jetzt trat ein Geiger mit einem Notenbuch herein. Er kletterte auf Fezziwigs hohen Stuhl, machte ihn zum Orchester und begann zu stimmen. Als hätte er 50-faches Bauchweh. Dann kam Mrs. Fezziwig, ein einziges behagliches Lächeln. Dann kamen die 3 Miss Fezziwig, freudestrahlend und liebenswürdig. Dann kamen die 6 Jünglinge, deren Herzen sie brachen. Dann kamen die Burschen und Mädchen, die im Haus einen Dienst hatten. Das Hausmädchen mit ihrem Vater, dem Bäcker, die Köchin, mit ihres Bruders vertrautem Freund, dem Milchmann. Dann kam der Bursche von gegenüber, von dem man sagte, er habe bei seinem Herrn knappe Kost. Er versuchte sich, hinter dem Mädchen aus dem Nachbarhaus zu verstecken. Der Mann nachwies, sie sei von ihrer Herrschaft an den Ohren gezogen worden. Sie kamen alle, einer nach dem anderen. Dann tanzten sie los, 20 Paare auf einmal, eine halbe Runde hin und zurück, dann die Mitte des Zimmers hinauf und wieder herab, dann in zärtlichen Gruppen sich drehend, das alte erste Paar immer an der falschen Stelle, das nächste erste Paar immer zur falschen Zeit, bis alle Paare erste waren und kein einziges mehr das letzte. Als sie so weit gekommen waren, klatschte der alte Fezziwig zum Zeichen, dass der Tanz aus sei, in die Hände und rief: »Bravo!« Der Geiger senkte sein glühendes Gesicht in einen Krug Porter, der besonders zu diesem Zweck neben ihm stand. Aber kaum war er wieder heraus, als er, obwohl noch keine Tänzer dastanden, wieder aufzuspielen begann. Dann folgten noch mehrere Tänze und Pfänderspiele und wieder Tänze. Dann kam Kuchen und Punsch und ein großes Stück kalter Braten und dann ein großes Stück Siedfleisch und Fleischpasteten und viel Bier. Aber der Glanzpunkt des Abends kam nach dem Siedfleisch, als der Geiger den Großvatertanz Sir Roger de Coverley zu spielen begann. Da trat der alte Fetzewig mit Mrs. Fetzewig an, und zwar als das erste Paar. Sie hatten ein gutes Stück Arbeit vor sich. 23 oder 24 Partner, Leute, mit denen nicht zu spaßen war, Leute, die tanzen wollten und keine Lust hatten zu spazieren. Aber selbst wenn es 2x, ja 4x so viele gewesen wären, hätte es der alte Fetzewig mit ihnen aufgenommen und auch Mrs. Fetzewig. Als sie alle Touren des Tanzes durchgemacht hatten, sprang Fetzewig so geschickt, als zwinkerte er mit den Beinen und kam ohne zu wanken wieder auf die Füße. Mit dem Glockenschlag 11 war dieser häusliche Ball zu Ende. Mr. und Mrs. Fetzewig stellten sich zu beiden Seiten der Tür auf, schüttelten jedem der Gäste die Hand zum Abschied und wünschten ihm und ihr fröhliche Weihnachten. Als alles außer den 2 Lehrlingen fort war, wünschten sie diesen das Gleiche. So waren die heiteren Stimmen verklungen. Die Burschen gingen in ihr Bett, das sich unter einem Ladentisch hinten im Lagerraum befand. Während dieser ganzen Zeit hatte sich Scrooge wie ein Verrückter benommen. Sein Herz und seine Seele waren bei dem Ball und bei seinem früheren Selbst. Er bestätigte alles, erinnerte sich an alles, freute sich über alles und befand sich in einer seltsamen Aufregung. Nicht eher, als bis die fröhlichen Gesichter seines früheren Selbst und das Antlitz Dicks verschwunden waren, dachte er daran, dass der Geist neben ihm stand und ihn anschaute, während das Licht auf seinem Haupt in voller Klarheit brannte. Eine Kleinigkeit war es da doch, meinte der Geist, diesen närrischen Leuten solche Dankbarkeit einzuflößen. Eine Kleinigkeit, gab Scrooge zurück. Der Geist bedeutete ihm, den beiden Lehrlingen zuzuhören, die sich gegenseitig mit Lobpreisungen Fetzewigs überboten. Als Scrooge das getan hatte, sprach der Geist: Nun, ist es nicht so? Er hat nur ein paar Pfund irdischen Mammons hingegeben, vielleicht 3 oder 4. Ist das so der Rede wert, dass er solches Lob verdient? Das ist es nicht, sagte Scrooge, von dieser Bemerkung gereizt und wie sein früheres, nicht wie sein jetziges Selbst sprechend. Das ist es nicht, Geist. Er hat die Macht, uns glücklich oder unglücklich, unseren Dienst zu einer Lust oder zu einer Bürde, zu einer Freude oder zu einer Qual zu machen. Du magst sagen, seine Macht liege in Worten und Blicken, in so unbedeutenden und kleinen Dingen, dass es unmöglich ist, sie herzuzählen. Was schadet das? Das Glück, das er bereitet, ist so groß, als wenn es sein ganzes Vermögen kostete. Er fühlte des Geistes Blick und schwieg. Was ist? Fragte der Geist. Nichts, nichts, sagte Scrooge. Aber doch etwas, drängte der Geist. Nein, sagte Scrooge. Nein. Ich möchte nur eben jetzt ein paar Worte mit meinem Angestellten sprechen. Das ist alles. Sein früheres Selbst löschte gerade die Lampe aus, als er diesen Wunsch aussprach. Scrooge und der Geist standen wieder im Freien. Meine Zeit geht zu Ende, sagte der Geist. Schnell. Dieses letzte Wort war nicht zu Scrooge oder zu jemandem, den er sehen konnte, gesprochen, aber es wirkte sofort. Denn wieder sah Scrooge sich selbst. Er war jetzt etwas älter geworden, ein Mann in der Blüte seiner Jahre. Sein Gesicht hatte noch nicht die schroffen, rauen Züge seiner späteren Jahre. Aber schon begann es, Anzeichen der Sorge und des Geizes anzunehmen. In seinen Augen brannte ein ruheloses, habsüchtiges Feuer. Das Zeugnis gab von der Leidenschaft, die dort Wurzeln geschlagen hatte, und zeigte, wohin der Schatten des wachsenden Baumes fallen würde. Er war nicht allein, sondern saß neben einem schönen jungen Mädchen in Trauerkleidern. In ihren Augen standen Tränen, die in dem Licht glänzten, das von dem Geist vergangener Weihnachten ausströmte. »Es ist ohne Bedeutung«, sagte sie sanft, »und für dich von gar keiner. Ein anderes Götzenbild hat mich verdrängt.« »Welches Götzenbild hätte dich verdrängt?« erwiderte er. »Ein goldenes.« »Dies ist die Gerechtigkeit der Welt«, sagte er. »Gegen nichts ist sie so hart als gegen die Armut. Nichts tadelt die Welt unnachsichtiger als das Sterben nach Reichtum.« »Du fürchtest das Urteil der Welt zu sehr«, antwortete sie sanft. »Alle deine anderen Hoffnungen sind in der einen aufgegangen, vor diesem engherzigen Vorwurf gesichert zu sein. Ich habe deine edleren Bestrebungen eine nach der anderen verschwinden sehen, bis dich ganz die Leidenschaft erfüllte, die Gier nach Gold. Ist es nicht so?« »Und wenn es so wäre«, antwortete er, »wenn ich so viel klüger geworden wäre, was dann? Zu dir bin ich nie anders geworden.« Sie schüttelte den Kopf. »Bin ich anders?« »Unser Bund ist alt. Er wurde geschlossen, als wir beide arm und zufrieden waren. Du aber hast dich verändert. Damals warst du ein anderer Mensch.« »Ich war ein Knabe«, sagte er ungeduldig. »Dein eigenes Gefühl sagt dir, dass du nicht so warst, wie du jetzt bist«, antwortete sie. »Ich bin noch dieselbe. Das, was uns Glück versprach, als wir noch ein Herz und eine Seele waren, muss uns Glück bringen, da wir im Geiste nicht mehr eins sind. Wie oft ich und wie bitter dies gefühlt habe, will ich nicht sagen. Es ist genug, dass ich es gefühlt habe und dass ich dir dein Wort zurückgeben kann.« »Habe ich dies jemals verlangt?« »In Worten? Nein, niemals.« »Wie dann?« »Durch ein verändertes Wesen, durch einen anderen Sinn, durch andere Bestrebungen im Leben und durch andere Hoffnungen. In allem, was meiner Liebe in deinen Augen Wert gab. Wenn alles Frühere nicht zwischen uns geschehen wäre«, sagte das Mädchen, ihn mit sanftem, aber festem Blick ansehend, »würdest du mich jetzt aufsuchen und um mich werben? Gewiss nicht.« Er schien die Wahrheit ihrer Worte gegen seinen Willen zuzugeben. Aber er tat seinen Gefühlen Gewalt an und sagte, »du glaubst nicht.« »Gern glaubte ich es, wenn ich könnte«, sagte sie. »Aber soll ich glauben, dass du ein armes Mädchen wählen würdest, wenn du heute oder morgen oder gestern frei wärst? Du, der selbst in den vertrautesten Stunden alles nach dem Gewinn bemisst? Oder soll ich mir vormachen, dass du gewiss eins bittere Reue fühlen würdest? Nein. Und deswegen gebe ich dir dein Wort zurück.« Er wollte sprechen, aber mit abgewendetem Gesicht fuhr sie fort. »Vielleicht wird es sie schmerzen. Eine kurze, sehr kurze Zeit. Und du wirst dann die Erinnerung daran fallen lassen, wie die Gedanken an einen nichtigen Traum. Möge dich alles Glück auf dem gewählten Lebensweg begleiten.« Sie schieden voneinander. »Geist«, sagte Scrooge, »zeig mir nichts mehr, führ mich nach Hause. Warum erfreust du dich daran, mich zu quälen? Noch ein Schatten, rief der Geist aus. Nein, rief Scrooge, nein, ich mag nicht mehr sehen, zeig mir nichts mehr. Aber der erbarmungslose Geist hielt ihn mit beiden Händen fest und zwang ihn zu betrachten, was als nächstes geschah. Sie befanden sich an einem Ort, in einem Zimmer, nicht sehr groß und schön, aber voller Behaglichkeit. Neben dem Kamin saß ein schönes, junges Mädchen, das der, die Scrooge soeben gesehen hatte, so ähnlich war, dass er glaubte, es sei dieselbe, bis er diese, jetzt eine stattliche alte Dame, der Tochter gegenüber sitzen sah. In dem Zimmer war ein wahrer Aufruhr, denn es befanden sich mehr Kinder darin, als Scrooge in seiner Aufregung zählen konnte. Hier betrugen sich nicht 40 Kinder wie eins, sondern jedes Kind wie 40. Die Folge davon war ein Lärm sondergleichen, aber niemand schien sich darüber aufzuregen, im Gegenteil. Mutter und Tochter lachten herzlich und freuten sich darüber. Die Letztere, die sich bald in die Spiele mischte, wurde von den kleinen Schelmen gar grausam mitgenommen. Was hätte ich darum gegeben, eines dieser Kinder zu sein, obwohl ich nie ungezogen gewesen wäre? Nein, nein. Für alle Schätze der Welt hätte ich nicht diese Locken zerdrücken und zerwühlt. Diesen lieben kleinen Schuh hätte ich nicht entwendet, selbst um mein Leben zu retten. Und doch, wie gerne, ich gestehe, hätte ich ihre Lippen berührt, wie gern sie ausgefragt, damit sie sich geöffnet hätten. Wie gern hätte ich diese Wimpern dieser niederschlagenden Augen betrachtet, ohne ein Erröten hervorzurufen, wie gerne dieses wogende Haar gelöst, von dem eine einzige Locke ein unschätzbares Andenken gewesen wäre. Aber jetzt wurde ein Klopfen an der Tür laut, was einen so allgemeinen Ansturm hervorrief, dass sie mit lachendem Gesicht und zerknülltem Kleid in der Mitte eines lärmenden Haufens nach der Tür drängte, dem Vater entgegen, der nach Hause kam, in Begleitung eines mit Weihnachtsgeschenken beladenen Mannes. Aber nun das Geschrei und das Gedränge und der Sturm auf den verteidigungslosen Träger, wie sie an ihm auf Stühlen hinaufstiegen, in seine Taschen guckten, die Papierpäckchen raubten, an seiner Halsbinde zupften, an seinem Hals hingen, ihm auf den Rücken trommelten oder an die Beine stießen. Alles in unwiderstehlicher Freude. Dann die Ausrufe der Verwunderung und des Frohlockens, mit denen der Inhalt jedes Päckchens begrüßt wurde. Die schreckliche Kunde, dass das Kleinste ertappt worden sei, wie es die Puppenbratpfanne in den Mund gesteckt und wohl gar das hölzerne Huhn samt der Schüssel hinuntergeschluckt habe. Die große Beruhigung, als man entdeckte, dass es falscher Alarm gewesen war. Die Freude und die Dankbarkeit und das Entzücken. Dies alles übertrifft alle Bescherung. Es muss genügen zu wissen, dass die Kinder und ihre Freunde endlich aus dem Zimmer kamen und über eine Treppe in den obersten Stock hinaufgingen, wo sie zu Bett gebracht wurden und blieben. Bell, sagte der Mann, sich lächelnd zu seiner Gattin wendend. Ich sah heute Nachmittag einen alten Freund von dir. Wer war es? Rate mal. Wie kann ich das? Ach, jetzt weiß ich schon, fügte sie sogleich hinzu, lachend. Und auch er lachte. Mr. Scrooge. Ja, Mr. Scrooge. Ich ging an seinem Bürofenster vorüber, weil kein Fensterladen davor war und Licht brannte, musste ich ihn sehen. Sein Partner liegt im Sterben, hörte ich. Er war ganz allein. Ganz allein in der weiten Welt, glaube ich. Geist, rief Scrooge mit bebender Stimme, führ mich weg von diesem Ort. Ich sagte dir, dass dies Schatten gewesener Dinge sind, sagte der Geist. gib nicht mir die Schuld, dass sie sind, wie sie sind. Führe mich weg, rief Scrooge aus. Ich kann es nicht ertragen. Er wandte sich dem Geist zu. Wie er sah, dass er ihn mit einem Gesicht anblickte, in dem sich auf eine seltsame Weise all die Gesichter zeigten, die er bisher gesehen hatte, rang er mit ihm. Verlass mich, führ mich weg, verfolg mich nicht länger. In dem Kampf, wenn es ein Kampf genannt werden kann, wie der Geist ohne sichtbaren Widerstand seinerseits von den Angriffen seines Gegners unberührt blieb, bemerkte Scrooge, dass das Licht auf seinem Haupt hoch und hell brannte. In einem dunklen, instinktiven Gefühl sei jenes Licht mit dem Einfluss des Geistes auf ihn verbunden. Er ergriff den Löschhut und stülpte ihn auf das Haupt des Geistes. Der Geist sank zusammen, so dass der Löschhut seine ganze Gestalt bedeckte. Aber obwohl Scrooge ihn mit seiner ganzen Kraft niederdrückte, konnte er das Licht nicht verbergen, das darunter hervor und mit hellem Schimmer über den Boden floss. Er fühlte sich erschöpft und von einer unüberwindlichen Schläfrigkeit befallen und wusste, dass er in seinem eigenen Schlafzimmer war. Er gab dem Löschhut einen letzten Druck und fand kaum Zeit, in das Bett zu wanken, bevor er in einen tiefen Schlaf versank.
Auf Wiederhören, bis zur nächsten Folge mit www.babi-yoga.com.